Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einladung hier nach Innsbruck. Es ist doch eine Institution, über die ich sprechen werde, die ein bisschen weg von hier ist, in Wien. Allerdings gab es durchaus ähnliche Institutionen auch in anderen Teilen Österreichs und darüber hinaus. Also wenn ich nur an die Arbeiten von Darira Savircic denke in Slowenien, die dort ganz ähnliche Institutionen untersucht hat. Weil Sie die totalen Institutionen angesprochen haben. Ich habe gerade kürzlich, also vor wenigen Tagen, wieder große Teile des Buchs von Goffman Asyl wieder gelesen, weil ich gerade eine Lehrveranstaltung dazu auch habe an der Uni Wien und war total verblüfft wieder mal, wie viel da schon vorkommt, auch was wir auch auf Pavillon 15 gesehen haben, ja, an verschiedensten Charakteristika, an typischen Mustern und Ähnlichem, die man in solchen totalen Institutionen sieht. Und Pavillon 15, beziehungsweise den Steinhof insgesamt, wo diese psychiatrische Anstalt, kann man also in hohem Ausmaß als Paradebeispiel für so eine totale Institution sehen. Das Bild, das Sie hier sehen, auf das wollte ich auch noch vorweg kurz eingehen, das ist das Selbstbildnis einer ehemals auf Pavillon 15 untergebrachten Frau. Die verarbeitet ihre Erfahrungen in der Kunsttherapie und macht sehr, sehr ausdrucksstarke Bilder. Und hier hat sie sich selbst abgebildet, wie sie in so einem völlig vergitterten Bett drinnen ist. Also das ist auch oben noch vergittert, das Bett, und da drinnen gefangen ist. Sie war ungefähr 10 Jahre oder sogar ein bisschen mehr auf Pavillon 15. Sie hat mir erlaubt, das abzufotografieren und zu verwenden. Die zur Untersuchung, also die Aufmerksamkeit auf diesen ehemaligen Kinderpavillon ist deshalb im Jahre 2013 gekommen, medial erfolgt, weil davor diese Studien zu Missständen und Missbrauchsvorfällen in Erziehungs- bzw. Fürsorgeheimen oder auch Schulinternaten waren. Dadurch ist das wieder in die Aufmerksamkeit gerückt, nämlich 30 Jahre nach Schließung dieser Einrichtung. Ja, sie wurde 83, also 89 bezieht sich auf die Rett Klinik, das war die zweite Institution, die wir untersucht haben, über die habe ich gestern gesprochen. Pavillon 15 wurde 1983 übersiedelt auf den Nachbarpavillon 17. Und wurde formal Ende 84 dann umgewandelt in ein Förderpflegeheim. Ab Anfang 84 gab es aber dann auch schon erstmals eine pädagogische Leitung und keine ärztliche auf dem Nachbarpavillon, auf Pavillon 17. Das markiert das Ende. Begonnen haben wir mit unserer Forschung 1945. Pavillon 15 war eben bis 83, 84 Teil der Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof. Diese wurde 1963 in psychiatrisches Krankenhaus Baumgartnerhöhe umbenannt und 2000 dann in Otto-Wagner-Spital. Ich werde jetzt vereinfachend immer vom Steinhof sprechen, ja, damit das nicht durcheinander rutscht, aber die Institution hatte schon mehrere Namen. Der Pavillon diente zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Nämlich von solchen Kindern und Jugendlichen, die von medizinischen bzw. heilpädagogischen oder auch von Fürsorgeinstitutionen als nicht oder unzureichend förderbar eingestuft worden waren, als nicht bildungsfähig, wie das auch oft hieß. Die hohe Anzahl an Kindern, die von anderen stationären Unterbringungen in den Kinderpavillon überstellt wurde, lässt diesen als Endstation in der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, manchmal auch ohne Behinderungen, sichtbar werden. Man kam auch von dort nicht mehr weg, wurde dann mit Erreichen des sogenannten Erwachsenenstatus in der Regel auf einen anderen Pavillon am Steinhof überstellt. Also die sind in der Regel dann dort verstorben, irgendwann auf einem anderen Pavillon oder kamen in das psychiatrische Krankenhaus Yps, das in der Regel auch nicht besser war. Also es war quasi die Endstation in der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, aber die Einstiegsstation in die Endstation Steinhof, wo es dann andere Pavillons noch gab. Viele andere Pavillons. Wir haben Anfang 2015 mit einer zeithistorisch-sozialwissenschaftlichen Erforschung, also interdisziplinärer Forschung, diese Institution begonnen. Also wir, das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, im Auftrag des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Wir hatten dann schlussendlich 2 Jahre Zeit dafür. Und die Ergebnisse, die ich heute berichten werde, stützen sich auf eine große Fülle an Krankenakten, zu ehemals auf Pavillon 15 untergebrachten Kindern und Jugendlichen, sowie ergänzende Jugendamtsakten, Personalakten haben wir auch bekommen, Korrespondenz- und Verwaltungsakten, Obduktionsprotokolle, Gerichtsakten, also etwa Anhalteakten oder Pflegschaftsakten und so weiter. Und sehr wichtig für uns war auch die Durchführung von Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Wir haben in Summe, also zu beiden untersuchten Institutionen, ziemlich genau 100 Interviews durchgeführt, einerseits mit betroffenen Personen, mit Angehörigen, mit ehemaligem Personal und anderen Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, sowie mit Expertinnen und Experten der Psychiatrie, der Behindertenhilfe, Jugendwohlfahrt und zu relevanten Rechtsmaterien. Viele Personen wussten uns übrigens über beide Institutionen Erfahrungen zu berichten. Also es waren auch einige Personen in beiden Institutionen, zuerst auf der Rettklinik und dann wurden manche eben auf Pavillon 15 abgeschoben. Ich möchte heute einige Studienergebnisse herausgreifen zu Pavillon 15 und Ihnen anhand dieser das Gesamtsystem der Verwahrung und Verwahrlosung am sogenannten Kinderpavillon nachvollziehbar machen. Abschließend möchte ich auf Aspekte eingehen, die nach wie vor von Relevanz sind. Ich möchte einige herausgreifen, mit denen wir uns auch in der Gegenwart beschäftigen sollten oder müssen. Ich möchte noch vorwegschicken, dass ich in meinen Ausführungen kaum innerhalb dieser doch knapp 40 Jahre, also 4 Jahrzehnte, differieren werde. Es ist dem Umstand geschuldet, dass wir in diesen knapp 4 Jahrzehnten auch kaum Veränderungen ausgemacht haben in unserem empirischen Material. Wir haben kaum Veränderungen in der Behandlungs-, Pflege- und Betreuungspraxis sowie in der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen können. Erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre gibt es erste Verbesserungen auf Pavillon 15, die allerdings auch die vorherrschende Kultur der umfassenden Vernachlässigung nicht nachhaltig zurückdrängen konnten. Dem Bild, das Sie hier sehen, man sieht es relativ schlecht durch das helle Licht, das ist der Eingang zu Pavillon 15. Ich habe die Rechte nicht dazu, das heißt, das können wir nicht irgendwo raufstellen, das habe ich mir einfach aus dem Internet gezogen. Ich muss ganz kurz zu Pavillon 15 in der NS-Zeit eingehen. Es geht nicht, über diesen Pavillon zu sprechen, ohne die Vorgeschichte in der NS-Zeit auch zu erwähnen. Wobei bei uns die NS-Zeit nicht im Fokus war. Wir haben ganz bewusst danach angesetzt. Die NS-Zeit ist doch einigermaßen erforscht von Historikerinnen und Historikern dazu. Ich verweise exemplarisch auf die Arbeiten von Herwig Cech, wenn Sie das Thema interessiert. Der hat einiges dazu gearbeitet. Pavillon 15 war während der NS-Herrschaft in Österreich Teil der Tötungsanstalt am Spiegelgrund. Wie sie genau heißt, Wiener Städtische Fürsorgeanstalt am Spiegelgrund. Die bestand zunächst aus 9 Pavillons, zu denen auch Pavillon 15 gehörte. Im Jahr 1942 wurden dann Pavillon 15 und 17, also der Nachbarpavillon, auf dem dann die Kinder 83 übersiedelt wurden, wurden in eine eigene Institution zusammengefasst, nämlich die Wiener Städtische Nervenklinik für Kinder. Der war auch die sogenannte Kinderfachabteilung zugeordnet. Und wir sprechen hier zugleich von jenem Pavillon, in dem die meisten der in dieser Anstalt dokumentierten Euthanasiemorde begangen wurden. Pavillon 15 war Teil der Selektion und Vernichtung von ökonomisch, sozial und biologisch als wertlos angesehenen Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters. Also wir reden hier von hunderten Kindern, die ermordet wurden. Das zweite Bild ist übrigens das Grab, also die Grabstätte für die Kinder und Jugendlichen, die während der NS-Zeit ermordet wurden, auf dem Zentralfriedhof in Wien. Wie war nun der Übergang zu Ende des Krieges? Die formale Auflösung der Wiener Städtischen Nervenklinik für Kinder am Spiegelgrund erfolgte laut Direktionsakten mit 30. Juni 1945. Also das war die formale Auflösung. Es war einfach diese großen Kriegswirren und die formale Auflösung dauerte etwas länger. Auflösung bedeutete nicht, dass sich keine Kinder und Jugendlichen mehr auf Pavia 15 befunden hätten. Das dürfte vielmehr nahtlos weiter der Fall gewesen sein. Verschiedene Quellen verdeutlichen uns zugleich, dass es sowohl während der NS-Herrschaft als auch unmittelbar danach, in den Monaten danach, zu vielfachen Transfers von Kindern und Jugendlichen zwischen unterschiedlichen Anstalten gekommen sein dürften. Also etwa mit Cooking oder mit irgendeiner Anstalt in der dann schon GSSR oder noch nicht ganz, Fischau und anderen Anstalten. Wir können keine exakten Antworten darauf geben, wie viele überlebende Kinder und Jugendliche des ehemaligen Spiegelgrundes bzw. der Nervenklinik weiter in den dortigen Räumlichkeiten, insbesondere auf Pavia 15, verblieben. Es ist aber sehr naheliegend, dass Patientinnen und Patienten, sogenannte, teilweise gleich geblieben sind, so sie nicht ermordet worden sind. Ihre aktive Tötung war nun in der Nachkriegszeit gesellschaftlich nicht mehr legitimiert. Allerdings sehen wir vor allem in den ersten Nachkriegsmonaten, eventuell auch in den ersten Jahren danach, nach Ende der NS-Herrschaft, weiter eine hohe Sterblichkeitsrate. Also haben wir Dokumente gefunden, aufgrund einer katastrophalen Versorgungslage mit Lebensmitteln. Es ist unklar, wie lange diese Zustände andauerten, wie viele Kinder in der Folge eines Hungertodes starben. Wir können auch keine Aussagen darüber machen, inwieweit die Kinder als sogenannte unnütze Esser eingestuft worden sind, also wilde Euthanasie weiter betrieben worden ist, schlicht und ergreifend. Allerdings geben manche Schriftstücke der damaligen Zeit, die wir gefunden haben in Archiven, gewisse Hinweise darauf, dass Essen am Steinhof allgemein zugunsten des Personals von den Patientinnen und Patienten abgezweigt worden ist. Also wir haben da ein Schriftstück gefunden, wo das Anstaltenamt eindringlichst einmahnt, dass das nicht passieren soll, nicht weiter passieren soll. Das war 48, 49 übrigens. Ja. Doch recht lange nachher. Beim Personal gab es auch Kontinuitäten. Auflösung bedeutete keinesfalls personellen Neuanfang auf Pavia 15. Wir haben etwa das Schreiben des Verwaltungsdirektors der dann schon Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof, Karl Bock, gefunden vom 14. August 1945 an die Anstaltenverwaltung der Stadt Wien. Da hält er fest, Zitat, mit 1. Juli 1945 wurde das gesamte Personal der aufgelösten Kinderklinik von der Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof in Stand und Gebühr genommen. Um wie viele Personen es sich dabei handelte und wie sich die Zusammensetzung nach Berufsgruppen gestaltete, das ist dem Schriftstück nicht zu entnehmen. Teilweise ist es schon zu Kündigungen und Entlassungen gekommen. Überwiegend ist allerdings von einer personellen Kontinuität auszugehen. Und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass in der Nachkriegszeit irgendeine Form von ideologischer Re-Education, ja, von Reorientierung bzw. kritischer Auseinandersetzung mit den bisherigen weltanschaulichen Bewertungsmaßstäben und fachlichen Prinzipien der NS-Medizin stattgefunden hätte. Also es hat nicht stattgefunden, schlicht und ergreifend. Ich komme jetzt zur Zeit auf Pavia 15 in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis eben in die 80er Jahre. Zunächst mal zum Personal, Personalressourcen, personalfachliche Standards. Ich muss hier vorausschicken, dass die materielle und personelle Ressourcenausstattung psychiatrischer Krankenanstalten insgesamt wesentlich schlechter war als die sogenannte normaler Krankenhäuser. Die bekamen systematisch, also grundsätzlich weniger Ressourcen pro Patientin, glaube ich, pro Bett oder so, wie auch immer das. Also hier gibt es auch eine eigene Studie dazu, die das genau aufzeigt, wie diese Schere immer weiter auseinander ging, von Schäfer von 2015 oder so. Auf Pavillon 15 war der Anteil des medizinischen Personals, also am Kinderpavillon, war sehr niedrig. Es gab eine im gesamten Untersuchungszeitraum bis kurz vor Übersiedlung auf Pavillon 17 gab es nur eine diesem Pavillon spezifisch zugewiesene ärztliche Stelle. Es war ein Allgemeinmediziner bis in Mitte der 70er Jahre, dann eine Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, Psychiatrie und Neurologie. Die übrige ärztliche Versorgung wurde durch das zuständige Primariat oder das Krankenanstalt insgesamt bereitgestellt, sofern dort die Ressourcen vorhanden waren. Die waren insgesamt zu niedrig. Der überwiegende Teil des Personals bestand die längste Zeit aus gering qualifizierten Pflegekräften oder Pflegehilfskräften. Auch diese Funktionsebene wird als deutlich unterausgestattet erkennbar, und zwar insbesondere auch dadurch, dass die längste Zeit keine anderen Betreuerinnen vor Ort waren, keine Therapeutinnen, Therapeuten, keine Erzieherinnen, Erzieher. Eine gewisse Ausnahme ist die Sonderschule, die es ab Ende der 50er Jahre auch am Pavillon gab. Da konnte aber nur ein sehr kleiner Teil der Kinder hingehen. Der überwiegende Teil war dort nicht. Einen Kindergarten gab es erst ab Ende der 70er Jahre. Die Personalpolitik war auf Pavillon 15 war bis zum Schluss vorrangig auf Pflegepersonal hin orientiert. Die Personalressourcen waren zudem insgesamt zu niedrig. Den Pflegekräften wurde in der Praxis zumeist die Verantwortung für das tägliche Geschehen übertragen. Und sie wurden damit auch allein gelassen, ja, mit diesem belastenden Arbeitsalltag. Ich habe Ihnen jetzt noch ein Zitat mitgebracht, das ist übrigens aus Anfang der, also bezieht sich auf die Zeit Anfang der 80er Jahre, ja, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin Anfang der 80er Jahre hat sehr pointiert festgehalten, Zitat, kein Mensch hat von diesem Krankenpflegepersonal erwartet, dass es diese Kinder hinsichtlich ihrer Entwicklung fördert. Das war nicht der Auftrag. Es gab keinen Betreuungs- und Erziehungsauftrag, es war rein auf körperliche Pflege und auf minimalsten Standard hin orientiert. Das sehen wir auch, ich komme jetzt nochmal näher zur Pflegepraxis, das sehen wir auch anhand eines Schreibens des Jugendamtes. Das Foto ist übrigens aufgenommen 1962 auf Pavillon 15, von einem Fotografen, Harry Weber, dessen Nachlass ist in der Nationalbibliothek und wir haben da vier Fotos, ich glaube vier sind es nicht, oder fünf, mindestens vier Fotos oder fünf, gefunden von ihm zu Pavillon 15. Man muss aber dazu sagen, das zeigt sicher die Sonntagsseite, ja, der Anstalt und nicht den Alltag, den normalen. Ich habe jetzt ein Zitat für Sie mitgebracht von 1953. Nach einem Lokalaugenschein der Magistratsabteilung 11, also das ist das Jugendamt in Wien, auf Pavillon 15 schrieb der damalige Jugendamtsleiter Dr. Tesarek an den amtsführenden Stadtrat, Verwaltungsgruppe 4, Vizebürgermeister Karl Honey, also auch nicht irgendwer, ja, Zitat, die Kinderabteilung am Steinhof ist nicht zu verantworten. Sie ist vollkommen unzulänglich eingerichtet. Die Pflegerinnen wissen sich mit den Kindern nichts anzufangen. Die Kinder sind in die ältesten Kleider gekleidet. Niemand von uns kann diesen Zustand verantworten. Also das Schreiben macht mit großer Klarheit deutlich, dass die Unterbringungs- und Betreuungssituation der Kinder bereits 1953 als völlig inadäquat und nicht den zeitgenössischen Standards entsprechend wahrgenommen wurde. Allerdings geben die erschlossenen empirischen Daten keinerlei Indizien darauf, dass sich in der Zeit danach, bis in die zweite Hälfte der 70er Jahre, also 25 Jahre lang, ja, die Zustände auf Pavillon 15 substanziell verbessert hätten. Für große Teile gilt das auch noch bis Anfang der 80er Jahre übrigens, also 30 Jahre. Gewisse Ausnahmen ist, wie schon gesagt, der Sonderschulbereich, auf den ich allerdings nicht im Detail eingehen werde. Wir sehen in den Krankenakten und auch in den Interviews, dass sedierende Medikamente in massivem Ausmaß eingesetzt wurden. Das Pflegepersonal hatte zunächst durch sogenannte Bedarfsmedikation von ärztlicher Seite große Handlungsspielräume eingeräumt bekommen bei der Medikamentenverabreichung. Also da stand oft dabei, neben den Angaben zu irgendwelchen sedierenden Medikamenten, bei Bedarf verdoppeln oder so. Davon wurde wohl reichlich Gebrauch gemacht. Zudem kam es zu kollektiven Sedierungen, indem man auch Beruhigungsmittel ins Essen gemischt hat. Darüber hinaus wurden im großen Maße physische Freiheitsbeschränkungen in Form von Netzbetten, Zwangsjacken und anderen körperlichen Fixierungen auf Pavillon 15 eingesetzt. Sie sehen hier das Bild von den beiden Kindern im Netzbett. Und diese Maßnahmen hatten primär den Zweck, im Stationsalltag störendes, also störend wahrgenommenes Verhalten zu regulieren und diesen Alltag bzw. die Pflegearbeit zu vereinfachen. Vernachlässigung einerseits und Sedierung bzw. Freiheitsbeschränkung der Kinder andererseits waren untrennbar miteinander verbunden. Also Sedierung und Freiheitsbeschränkung waren gewissermaßen der Ersatz für Zuwendung und Betreuung. Die Studienergebnisse verdeutlichen vielfach, in welch großem Ausmaß Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen, die als Begründung für Zwangsmaßnahmen dienten, überhaupt erst durch die Unterbringung in der Institution verursacht oder jedenfalls deutlich verstärkt worden waren. Ich muss dann zunächst noch differenzieren zwischen Erdgeschoss und ersten Stock. Also innerhalb des Pavillon 15 wurde auch durch räumliche Zuordnung wurden die Kinder differenziert. Zumindest ab den 60er Jahren, auf jeden Fall aber ab den 70er Jahren, 50er wissen wir zu wenig. Die räumliche Zuordnung war folgenreich auch für die Versorgungs- und Betreuungsbedingungen auf Pavillon 15. Im Erdgeschoss waren vorrangig solche Patientinnen und Patienten untergebracht, die einen hohen Pflegebedarf hatten, beziehungsweise die als bildungsunfähig oder aggressiv kategorisiert worden waren. Die haben auch nochmal in verschiedene Zimmer dort gegeben. Wobei aggressives Verhalten in einem starken Zusammenhang mit den Lebensbedingungen zu sehen ist. Im ersten Stock wurden, jedenfalls ab den 60er Jahren, bevorzugt als förderbar oder beschulbar eingestufte Kinder und Jugendliche untergebracht. Und ein Teil von ihnen, nicht alle, aber ein Teil von ihnen durfte eben die ab 1959 auf dem Pavillon eingerichtete Sonderschule besuchen. Im Vergleich zu den Erdgeschosskindern erfuhren sie eine etwas bessere Versorgung und Betreuung. Es dürfte auf den vergleichsweise positiven Einfluss des Lehrpersonals zurückzuführen sein. Doch auch diese Kinder waren einer absolut nicht kindgerechten Anstaltsumwelt ausgesetzt und die ihre Entwicklungschancen massiv beeinträchtigte. Der Großteil der Kinder und Jugendlichen blieb allerdings von jeder pädagogischen und sozialen Zuwendung ausgeschlossen. Die Gespräche mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vermitteln mit beklemmender Deutlichkeit, dass ein Großteil der Kinder und Jugendlichen die überwiegende Zeit ihrer Unterbringung auf Pavillon 15 völlig sich selbst überlassen war. Das trifft vor allem eben auf die Kinder zu, die nicht zur Schule gehen konnten oder ab Ende der 70er Jahre in den Sonderkindergarten gehen konnten. Diese Kinder, die nicht die Möglichkeit hatte, waren einem umfassenden Mangel an Umweltanregungen, emotionaler Zuwendung und Lernimpulsen jeder Art ausgesetzt. Ich habe schon gesagt, das Pflegepersonal hat zumeist keinen Erziehungsauftrag, hat Beziehungsaufbau großteils abgewehrt, Distanzierungsstrategien angewandt verschiedener Art. Die Kinder hatten aber sonst niemanden, von dem sie Zuwendung, Aufmerksamkeit und Förderung erfahren hätten können. Viele von ihnen waren umfassender Deprivation ausgesetzt. Den Kindern blieb oft nur der eigene Körper zum Spielen, zumindest wenn sie nicht so sehr freiheitsbeschränkt waren. Manche waren auch an allen Händen und Füßen fixiert. Sie bildeten Verhaltensweisen aus, die sich als massive Hospitalismus-Symptome beobachten lassen oder auch als kindliches Spiel- und Erkundungsbedürfnis in einer Umgebung deuten lassen, die solche Bedürfnisse umfassend missachtete. Also zum Beispiel das Spielen mit den eigenen Ausscheidungen, also das Kotschmieren, wie das hieß, war ein ganz klassischer Ausdruck dieser Hospitalismus-Symptome oder des kindlichen Spielbedürfnisses. Wackelticks, damit konnte man sich die Zeit vertreiben, totschlagen. Also vor- und zurückwippen mit dem eigenen Körper, teilweise auch oder nicht selten auch autoaggressive Verhaltensweisen. Gedeutet wurden ihnen diese Verhaltensweisen faktisch als Ausdruck ihrer Behinderung und dies diente wiederum zur Legitimation der spezifischen Unterbringung und Behandlung. Also Sie sehen hier einen unentrinnbaren Zirkel, eine zirkuläre Verstärkung dieser Hospitalismus-Symptome. Die Betreuung war insgesamt von starker Willkür geprägt. Sie schwankte zwischen eben, wie schon mehrfach gesagt, umfassender Vernachlässigung und Gleichgültigkeit, physischer Gewalt bzw. Misshandlung von Kindern zum Teil auch und manchmal unreflektierter emotionaler Hinwendung zu einzelnen sogenannten Lieblingskindern. Die wurden allerdings dann auch wieder fallen gelassen, wenn sie irgendwie nicht mehr genehm waren, also instrumentalisiert hier. Wir haben zum Beispiel auch geschildert bekommen von ehemaligem Pflegepersonal Mobbingpraktiken, die über Kinder ausgetragen wurden. Etwa den Kindern Abführmittel verabreichen vor dem Nachtdienst der verhassten Schwester, die in die Schranken gewiesen werden sollte. Das sind übrigens Phänomene, die man auch in anderen Anstalten, aus anderen Anstalten gut kennt. Ähnlichen Anstalten. Ich glaube, aus dem Feldhof ist mir das auch mal erzählt worden, in Graz. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Zitate mitgebracht von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die so eine Gesamtbewertung, eine vernichtende Gesamtbewertung der Zustände in den 60er, 70er und 80er Jahren bis in die 80er Jahre hinein geben, beziehen sich vermutlich vor allem auf die Situation der im Erdgeschoss untergebrachten Kinder. Eine Pflegekraft Mitte der 70er Jahre fasst die Zustände folgendermaßen zusammen. Sie hat dort einige Monate auf Pavillon 15 gearbeitet. Zitat: Also es war wirklich weit, weit unter jedem Standard, unter jedem. Es hat keinen Standard gegeben, der das vorgesehen hat, außer am Spiegelgrund. Betrachten Sie bitte die Wortwahl. Sie bezieht sich auf die 70er Jahre, verwendet aber den Ausdruck der NS-Zeit. Also das hieß ja nicht mehr. Spiegelgrund hieß ja nur bis 45. Weiter im Zitat, das war irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt überleben lassen, mehr war nicht drinnen. Die gleiche Person sagt auch noch, die Kinder sauber machen und füttern und irgendwo verstauen, wo es vorgesehen war, mehr war nicht. Eine Pflegekraft Anfang der 80er Jahre, auf Pavillon 15, also sie hat dort Anfang der 80er zu arbeiten begonnen, 80 oder 81, es war ein absolutes Paralleluniversum, also mit vollkommen anderen sozialen Regeln. Man muss hinzufügen, die Schwestern, also die Pflegekräfte, gingen raus und waren in ihrer Familie keine Monster. Sie wurden uns beschrieben als liebevolle Mütter und Ehefrauen. Man muss das auf die Zustände in der Anstalt zurückführen, ja? Also in ganz hohem Ausmaß. Eine damals 17-jährige Schülerin Anfang der 80er Jahre hat die ehrenamtlichen Besuchdienst geleistet. Zitat: Das war nicht wirklich emotional fassbar für mich als Mädchen, dass du jetzt diese Kinder irgendwo liegen lässt und die in den Netzbetten spritzen sie nieder, mit maximal Wickeln, Füttern, nichts reinwerden, nichts reden, nichts gehen, einfach verweigern der normalen menschlichen Entwicklung. Ein Experte der Behindertenarbeit, der Anfang 80er Jahre Pavillon 15 besichtigte. Es ging dabei schon darum, grundsätzliche Veränderungen vorzubereiten, zu Pavillon 17. Zitat: Das war natürlich ein unbeschreiblicher Lärm und ein unbeschreiblicher Gestank, und die Menschen, die da drin sind, das hat ausgeschaut, wie wenn Tiere eingesperrt wären. Ich habe schon darauf verwiesen, ich halte es für sehr, sehr wichtig, diese festgestellten Missstände als systembedingt zu betrachten. Und sie können keinesfalls einfach als individuelle Verfehlungen abgetan werden. Das, so bot etwa die zeitgenössische, medizinisch-psychiatrische, aber auch heilpädagogische Wahrnehmungsweise von Menschen mit Behinderungen den passenden Deutungsrahmen für deren verdinglichende und entmenschlichende Wahrnehmung. Ihnen, also Menschen mit Behinderungen, wurde Entwicklungsfähigkeit weitgehend abgesprochen. Sie wurden tendenziell als empfindungslose Objekte betrachtet. Solch ein Überzeugungssystem lässt sich nach Axel Honneth als eine von zwei Ursachen für verdinglichende Haltungen gegenüber anderen Menschen identifizieren. Die zweite Ursache liegt ihm zufolge in der Partizipation an einer sozialen Praxis, die andere Personen bloß distanziert, beobachtet und instrumentell erfasst. Solche Praxisnehmen haben wir ebenfalls sehr stark beobachtet. Beide Aspekte wirken zusammen und verstärken sich wechselseitig. Besonders markantes Symptom hierfür auf Pavillon 15 war, dass man offenbar weitgehend vermied, die Kinder mit Namen anzusprechen. Also es war absolut auch üblich, sie mit Tiernamen anzusprechen, in der Regel als Affen zu bezeichnen. Und ich habe Ihnen da einen Ausschnitt aus einem Interview noch mitgebracht. Das habe ich jetzt nicht darauf stehen, ich lese es Ihnen vor. Das bringt es sehr, sehr eindrücklich auch zum Ausdruck. Die ehemalige Pflegekraft Mitte der 70er Jahre sagt: Ich glaube, dass es, also das Ansprechen mit Namen, ich glaube, dass es auch ein Mechanismus gewesen wäre, der es einem noch schwerer macht, diese miese Arbeit zu machen, beziehungsweise die Arbeit so mies zu machen. Es wäre noch schwerer geworden. Die Interviewerin fragt nach. Also Sie meinen, wenn es irgendeine Form von Beziehung oder Nähe dann, die Befragte springt ein, ja, wenn die dann noch mehr personalisiert sind und es nicht nur der lästige Lange ist, der sich immer so windet und wo du immer schauen musst, wo er ist, dass er was zum Essen kriegt, sondern wenn das dann der Peter ist. Ich glaube, dass sowas eigentlich, ich weiß es nicht, aber unabsichtlich systematisch vermieden worden ist. Man muss auch die weitgehende Verantwortungsabwälzung der Leitungsebenen auf das Pflegepersonal sowie eine völlig unzureichende Ressourcenausstattung als systembedingte Faktoren für diese Missstände stark berücksichtigen. Es hat eine permanent überfordernde Arbeitssituation für die Pflegekräfte bedingt und den Einsatz von Gewalt- und Freiheitsbeschränkungen massiv auch gefördert. Pavillon 15 war auch Teil des psychiatrischen Anstaltenkomplexes Amsteinhof. Diese Sonderkrankenanstalt prägte den strukturellen Rahmen des Pavillons und seiner Mitarbeiterin entscheidend mit. Also es waren dort insgesamt bis in die 70er Jahre hinein katastrophale Zustände in der Anstaltspsychiatrie, nicht nur am Steinhof, aber auch am Steinhof. Es wurde dann langsam über die Psychiatriereform versucht aufzulösen. Für die untergebrachten Kinder und Jugendlichen hatte dies alles gravierende negative Konsequenzen für ihre gesamte biopsychosoziale Entwicklung, an denen sie ihr Leben lang zu tragen hatten oder zu tragen haben. Ich möchte abschließend jetzt auch nochmal, also zu diesem Teil abschließend, mit Nachdruck darauf verweisen, dass es völlig verkürzt wäre, Pavillon 15 als sozial isolierte Anomalie zu betrachten, in denen ein paar böse Individuen furchtbare Dinge tun, die mit dem Rest der Gesellschaft nichts zu tun haben. Sie sind vielmehr als Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen in Österreich bis in die 1980er Jahre hinein zu sehen, die von weitgehender Abwertung, Ausgrenzung und Verwahrlosung geprägt war. Ich bin jetzt eigentlich bei meiner letzten Folie zur Relevanz für die Gegenwart. Ich gehe jetzt einen Schritt raus aus der Vergangenheit. Ich hätte aber noch eine Fallgeschichte zu einem Buben, der kam mit, ich glaube, 6 Jahren auf Pavillon 15, um es Ihnen anhand eines konkreten Beispieles noch zu veranschaulichen. Das würde uns jetzt allerdings noch mal so 5 bis 7 Minuten das Ganze verlängern. Ja, ich sehe ein paar Nicken, dann mache ich das jetzt mal. Ich hoffe, dass es nicht zu lang wird, damit das ein bisschen konkreter, also auch anschaulicher noch wird. Ja. Das ist ein, also wir haben das Pseudonym des Rudolf M. gegeben, heißt anders. Handelt von den 60er Jahren. Er steht exemplarisch für jene Kinder und Jugendlichen, die über andere Krankenanstalten auf den Steinhof kamen. An seinem Schicksal lässt sich zudem sehr anschaulich die Spirale an Vernachlässigung und Freiheitsbeschränkung rekonstruieren. Wir haben zu ihm auch verschiedene Quellen und Daten, nämlich nicht nur die Krankenakte vom Steinhof, sondern auch Interviews mit 2 älteren Geschwistern von ihm, die wir unabhängig voneinander interviewt haben und die auch so gut wie keinen Kontakt zueinander hatten, also jahrzehntelang kaum Kontakt zueinander hatten, also die auch quasi unbeeinflusst voneinander erzählt haben, sind auch erst über diese Sache wieder ein bisschen in Kontakt gekommen, genau genommen. Wir haben auch einige private Dokumente von ihnen bekommen und auch ein paar Fotos hat der Bruder mitgebracht zum Interview. Vor allem die Erinnerungen der Angehörigen sind ein wichtiges Korrektiv für uns auch gewesen zu diesen knappen und oft sehr abwertenden Akteneinträgen in der Krankenakte. Rudolf Eben wurde Mitte der 50er Jahre in Wien geboren. Er ist das 4. von 5 Kindern einer Familie, die man der unteren Mittelschicht zuordnen könnte. Seine frühe Kindheit war bei Rudolf seit seiner frühen Kindheit war eine verzögerte Entwicklung bei ihm beobachtbar. Die Geschwister erinnern sich daran, dass er zwar kaum gesprochen hat, vermutlich auch sehr schlecht gehört hat, also hat ein Hörproblem, und dass es aber sehr gut möglich gewesen sei, mit ihm zu kommunizieren. Also sie als Kinder haben gut mit ihm kommunizieren können. Bis zum Alter von 6 Jahren ist er in seiner Familie aufgewachsen. Er wird von seinen Geschwistern als selbstständiges und fröhlich lebhaftes Kind beschrieben, das einen sehr großen Bewegungs- und Freiheitsdrang gehabt hat und zugleich für die anderen Kinder auch in der Familie auch eine wichtige Rolle innehatte. Und ich bringe jetzt das Zitat der Schwester. Zitat: Er war die Sonne in unserer Familie. Wir waren sehr streng erzogen, sehr christlich, sehr angepasst. Und er hat sich natürlich nicht so genau an Regeln gehalten. Das war für uns so, wir haben ihn alle wahnsinnig gern gehabt, weil er hat uns zum Lachen gebracht. Und er hat auch unheimlich viel Wärme gegeben. An seiner Fallgeschichte sieht man auch exemplarisch, dass es zur damaligen Zeit kaum institutionelle Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen und für ihre Familien gegeben hat. Angehörige berichteten von der Erfahrung, dass die Kinder von vorhandenen pädagogischen Einrichtungen auch oft abgelehnt wurden und auch von Ärztinnen und Ärzten oder von Krankenhäusern abgewiesen wurden. Also nicht nur in dieser Fallgeschichte, sondern das haben wir auch in anderen Fallgeschichten gesehen. Rudolf verlor nach kurzer Zeit wieder den Platz in einem Sonderkindergarten. Die Schwester erzählt auch davon, dass die Eltern mit dem behinderten Kind von Ärzten oder Ärztinnen oft abgewimmelt worden wären. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass sich die Eltern 57 an die Rett-Klinik, an die gerade neu gegründete Rett-Klinik, also von Andreas Rett, über die ich gestern ein bisschen gesprochen habe, gewandt haben. Die hat ab den 50er Jahren ein Beratungs- und Versorgungsvakuum auszufüllen begonnen. Rudolfs Eltern haben 1957 eben erstmals die Abteilung aufgesucht, waren dann für einige Jahre bei Andreas Rett in Beratung und Behandlung. Und Anfang 1960 kam es zu einer stationären Aufnahme in der Rett-Klinik. Die Schwester, die ältere Schwester von Rudolf, erinnert sich im Interview, dass Rett ihrer Mutter, die gerade erneut schwanger war, also er hat ja den Rat gegeben, das Kind mit Behinderungen, mit Behinderung wegzugeben, da es eine Gefahr für das Baby sein könne und sie mit einem behinderten Kind eventuell auch zu wenig Zeit für das Neugeborene hätte. Und für die Eltern habe die ärztliche Autorität unhinterfragte Geltung gehabt, so beschreiben beide Geschwister. Das Parere, also dieses formale Schriftstück, mit dem man dann eine Einweisung in die geschlossene Anstalt formal legitimiert, das führt als Aufnahmegrund dann auch an, also auf der Rett-Klinik, dass das Kind im familiären Milieu wegen seines Erratismus untragbar geworden war. Der Bub wird dann auch sehr, sehr abwertend und defizitorientiert beschrieben. Unter anderem steht auch da, dass hohe Dosen Sedativa nötig waren, um seine Unruhe und Aggressivität gewissermaßen einzudämmen. Also damit hat man das in den Griff bekommen, unter Anführungszeichen. Die Erratie oder Erratismus findet sich übrigens sehr oft an der Rett-Klinik als auch am Steinhof als Sammelbegriff für unangepasstes Verhalten in den ärztlichen Befunden. Es wurde allerdings in erster Linie als Ausdruck der Behinderung gedeutet und weniger als Ausdruck oder als Folge der inadäquaten Lebens- und Betreuungsbedingungen. Nach 2 Jahren stationärer Unterbringung bei Rett wurde Rudolf 1962 auf den Steinhof transferiert, eben mittels Anstaltsparriere. Die Geschwister haben beide erzählt, dass das nicht nur ohne Benachrichtigung der Eltern passiert ist, sondern auch ohne Benachrichtigung der Eltern passiert ist, obwohl die Eltern regelmäßig oder vor allem die Mutter regelmäßig auf Besuch gekommen ist in die Anstalt. Also sie schildern auch, wie sie plötzlich wieder dort waren und das hat geheißen, der ist nicht mehr da, der ist am Steinhof. Laut Anstaltsparriere erfolgte die Überstellung auf den Steinhof, weil während des stationären Aufenthalts des Kindes an unserer Abteilung, Zitat, keinerlei geistige Fortschritte festzuhalten waren. Zitat Ende. Eine andere Beschreibung in der Parriere legt auch die Hypothese nahe, oder es macht sie sehr wahrscheinlich, dass die Lebhaftigkeit des Kindes im Stationsalltag störte. Solche Beweggründe finden wir bereits sehr oft für die Überstellung eines Kindes auf dem Steinhof. Wenn das zu lästig wurde, zu wenig integrierbar oder zu wenig brav war für ihn, nicht in den Griff zu bekommen war mit Medikamenten, dann hat er es auf den Steinhof weitergeschoben. Die Aufnahmediagnose am Steinhof lautete geistige Entwicklungshemmung, Erratismus und Idiotie. Es wurde auch der Verdacht auf Taubheit geäußert. Das ist übrigens ein Aspekt, der bereits überhaupt nicht thematisiert worden ist. Auch in der Steinhof-Krankenakte finden sich keine weiteren Untersuchungen diesbezüglich, keinerlei Therapie oder irgendwas. Also man hat das einmal festgestellt und dann nicht weiter beachtet. Das dürfte kaum gehört haben, bis gar nicht. Die nachfolgenden Einträge in der Krankenakte, die zeigen eben diese Spirale aus medikamentöser Ruhigstellung und physischer Freiheitsbeschränkung mit dem primären Zweck eben den Stationsalltag nicht durch störendes Verhalten in Unruhe zu bringen und sich nicht weiter mit dem Kind beschäftigen zu müssen. Und ich habe Ihnen jetzt aus der Krankenakte, aus den Interviews und aus anderen Erzählungen ein Beispiel zusammengefasst, das so diese alltägliche umfassende Achtlosigkeit verdeutlicht. Eine verdingliche und zugleich risikovermeidende Pflegekultur, also risikovermeidend unter Anführungsstrichen, muss man dazu sagen. Wir finden nämlich 1962 bereits in seiner Krankenakte den lapidaren Vermerk, also Zitat, trinkt immer wieder aus Kloschüssel, wird deshalb zeitweise beschränkt. Die Geschwister erinnern sich daran, dass er zu Hause normal und überwiegend eigenständig essen und trinken konnte. Also er war bis 6 Jahre daheim, also er war noch sehr, sehr klein. Und zwar nicht aus dem Klosett trinken, sondern ganz normal. Zum Interview hat der Bruder auch ein Foto mitgehabt, wo man den kleinen Rudolf sieht, wie er sich selber ein Brot schmiert. Und der Bruder beschreibt ihn auch, Zitat, er war eigentlich ein tüchtiges Kind, muss ich sagen. Also wie ich dann gehört habe, er ist nicht förderbar. Später, wie ich dann älter war, habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Er hat selbstständig gegessen, er war sauber, er ist mit uns spazieren gegangen, er ist wahnsinnig gerne Roller gefahren, das hat er geliebt. Zitat Ende. Er hatte auch ein Bild mit, wo man den Kleinen sieht, wie er mit dem Roller fährt übrigens. Bei ihren Besuchen am Steinhof sehen dann die Geschwister, dass der Bruder, also mit Entsetzen sehen sie, dass ihr Bruder nun nicht mehr richtig trinken kann, ja, dass er das Glas mit Wasser hastig an sich reißt und das Wasser hinunterstürzt und daran fast erstickt. Also sie haben ihm das kaum geben können. Man kann diese Veränderungen zunächst als Prozesse der Diskulturation beschreiben, nach Goffman innerhalb totaler Institutionen. Also nach Goffman sind das Prozesse, die darin bestehen, dass jemand gewisse, ich zitiere jetzt, in weiteren Bereichen der Gesellschaft erforderliche Gewohnheiten verliert oder sie nicht erwerben kann. Zitat Ende. Diese ungeschickte Hast des Buben kriegt aber auch noch eine andere Färbung aus zeitzeugenden Berichten von ehemaligem Pflegepersonal, das erzählte, dass bis in die 80er Jahre hinein auf Pavillon 15 in den Schlaf- und Wachräumen aus Sicherheitsgründen Wasserhähne in der Regel verschlossen waren, sodass die Kinder oft keine andere Möglichkeit hatten, als ihren Durst durch Trinken in der Toilette zu stillen. Also das wird mehrfach erzählt, das haben wir auch mehrfach in Akten gefunden, diese Verhaltensweisen, aber halt nur festgestellt, ohne es mit Durst in Zusammenhang zu bringen. Ja. Das Verhalten wurde als individuelle Abartigkeit bzw. als Ausdruck der Behinderung interpretiert in den Krankenakten, in den Dekursen ist das so festgehalten und nicht als Resultat der institutionellen Umgebung und der fehlenden Versorgung. Und entsprechend hat man dann einfach das störende Verhalten, wie man an dem eingangs zitierten Ausschnitt aus der Krankenakte sieht, hat man das störende Verhalten, Symptom mittels Freiheitsbeschränkung abgestellt, sodass nun das Kind physisch daran gehindert war, aus der Toilette zu trinken. Das Beispiel illustriert den Befund unserer Studie, dass nicht wenige der als störend oder selbstgefährdet eingestuften Verhaltensweisen, der als auch Ausdruck von Behinderung gedeuteten Verhaltensweisen, überhaupt erst durch die Unterbringung in der Institution verursacht oder mitverursacht wurden. Es zeigt so diesen sich wechselseitig verstärkenden Zirkel aus Hospitalismus-Symptomen und Freiheitsbeschränkungen. Wir sehen in der Krankenakte von Rudolf zudem die Dokumentation vieler Bisswunden, auch nämlich durch Mitpatienten, Mitpatientinnen zugefügt. Die Einträge zeigen einerseits, dass Gewalt unter den Kindern häufig auftrat und die entstandenen Verletzungen mitunter auch medizinisch nachbetreut wurden, also es waren auch gröbere Verletzungen. Und sie hinterlassen zudem den Eindruck, dass gewalttätige Vorfälle nicht ausreichend durch das Personal eingedämmt wurden. Also man hat da einfach zugeschaut und es dokumentiert und sich selbst entlastet, dass man nicht belangt werden konnte, aber nicht mehr. Es sind auch zahlreiche Eintragungen zu Furunkeln, Pilzinfektionen und so weiter, sehr schlechte hygienische Verhältnisse und unzureichende Körperpflege. Rudolf ist mit Vollendung des 14. Lebensjahres in den Erwachsenenstand versetzt worden. Das ist damals bis Ende der 60er Jahre mit 14 Jahren passiert. Später ist es dann sukzessive auf 18 bis 19 Jahre gehoben worden. Er ist zunächst auf Pavillon 6 und dann auf Pavillon 18 am psychiatrischen Krankenhaus bzw. am Steinhof gekommen. Das ist eine ganz typische Anstaltskarriere. Der Zeitpunkt der Überstellung war durch die institutionelle Regel vorgegeben und nicht etwa an Bedürfnissen und persönlichen Entwicklungen der Jugendlichen orientiert. Und dieser Pavillon 18 war auch anstaltsintern die Endstation für männliche Patienten mit Behinderungen, also mit ganz furchtbaren Versorgungs- und Betreuungsbedingungen dort auch. Der Pavillon wurde nicht untersucht, möchte ich nur hinzufügen. Erwachsene verkaufen sich halt in den Medien nicht so gut wie Kinder, darf ich hier etwas zynisch hinzufügen. Sein Bruder beschreibt die Situation auf Pavillon 18 im Gespräch wie folgt, Zitat, im 18er war es dann ganz aus. Also 18er war für mich eine Todeszelle. 18er kann ich mich nur an die schlimmen Dinge und an die schlimmen Sachen erinnern. Also da, ich weiß gar nicht, ob wir beim 18er überhaupt raus haben dürfen oder rausgegangen sind. Die Interviewerin fragt nach, was hat denn ihr Bruder da den ganzen Tag gemacht? Der Bruder sagt, antwortet, zwischen nichts und gar nichts, weil er hat sich in seinem Bett, er ist in seinem Bett gewesen, gesessen und aus. Rudolf M. ist damit 21 Jahren gemäß Krankenakte an Tuberkulose verstorben. Der Tod war umstritten. Es gab damals auch Medienberichte übrigens dazu, also eine der ganz wenigen Medienberichte. Die haben wir allerdings nicht, muss ich hinzufügen, in der Studie nicht erwähnt, denn damit wäre er identifizierbar geworden. Und die Geschwister wollten das nicht. Aber der sehr frühe Tod ist ganz eindeutig als Folge dieser Lebensbedingungen zu sehen. Ich komme jetzt zur Relevanz für die Gegenwart. Ich möchte vorausschicken, dass seit den 70er, 80er Jahren ein Paradigmenwechsel in der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen vollzogen wurde und Zustände wie auf Pavillon 15 am Steinhof in Österreich kaum mehr vorstellbar sind. Allerdings zeigen uns Prüfberichte der OPCAT-Kommissionen, also das sind diese Kommissionen der Volksanwaltschaft, die auch immer wieder herausgegeben werden, der Bewohnervertretung oder auch Medienberichte über Pflege- oder Heimskandale, Pflegeheimskandale, dass es nach wie vor sehr wichtig ist, institutionelle Settings daraufhin zu prüfen, inwieweit sie Gewalt und Vernachlässigung strukturell ermöglichen oder gar fördern. Also ich verweise nur auf den Fall Kirchstetten in Niederösterreich. Pflegeheim für ältere Personen, der eh in den Medien war, der auch nicht auf individuelles Verhalten meines Erachtens alleine zurückgeführt werden darf. Dafür können die zeithistorischen Arbeiten, Analysen wertvolle Anregungen geben und es zeigen sich immer noch ähnliche neuralgische Faktoren relevant, wie ich abschließend aufzeigen möchte. Zunächst sieht man an der Studie zum Kinderpavillon, aber auch an anderen Studien, ich denke etwa an die zum Kinderheim Wilhelminenberg in Wien, in welch hohem Ausmaß Prozesse und Wahrnehmungsschemata der Dehumanisierung bzw. der moralischen Diskreditierung zum Teil auch der zu betreuenden, pflegenden Personen an Gewalt, Vernachlässigung und Ausgrenzung ursächlich beteiligt sind. Also diese Wahrnehmung als nicht menschlich oder als ohnehin die Abwertung, Ausgrenzung befördert Gewalt. Besondere Bedeutung in der Distanzierung von Verantwortung kommt dabei auch der Strategie zu, die Ursachen für gewalttätige Handlungen oder Vernachlässigung bei den betroffenen Personen selbst zu verorten. Das sind ja vor allem auch im Pflegebereich nicht selten. Zudem wird das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit versus persönlichen Freiheitsrechten wird gerade bei Personengruppen, die als gefährlich oder bedrohlich oder andererseits als besonders hilflos oder schutzbedürftig eingestuft werden, es wird also dieses Spannungsverhältnis wird dann häufig zugunsten von Sicherheitsorientierung entschieden und zulasten von persönlichen Freiheitsrechten. Es kann vorschnell zu einem überschießenden Kontrollbedürfnis führen und den Einsatz freiheitsbeschränkender Maßnahmen begünstigen. Um Vernachlässigung, Gewalt und Freiheitsbeschränkung und diesen Phänomenen entgegenzuarbeiten, braucht es eine permanente Auseinandersetzung mit den eigenen Wahrnehmungs- und Bezeichnungsschemata, die man gegenüber den zu unterstützenden Personen hat oder die sich einschleifen, ja, die können sich auch sehr unbemerkt einschleifen. Es ist von zentraler Bedeutung, permanent an einer Wahrnehmung der Menschen mit Unterstützungsbedarf zu arbeiten, die diese als Subjekte mit Selbstbestimmungs- und Teilhaberechten zeigt, ja, oder betrachtet. Und es braucht auch entsprechende Haltungen, die in der Unterstützung umgesetzt werden müssen. Risikofaktoren stellen zudem organisationale Rahmenbedingungen dar, die von unzureichenden Personalressourcen geprägt sind, und zwar sowohl in quantitativer Hinsicht, also Personalmangel, als auch in qualitativer Hinsicht, das heißt fehlende oder falsche fachliche Qualifizierung. An einer Seite allein zu investieren, reicht dabei nicht aus, denn selbst gut ausgebildetes Personal kann unter großem Zeit- und Kostendruck fachliche Standards und Haltungen nur ungenügend umsetzen. Auch die Arbeitsteilung und Arbeitsorganisation ist auf Aspekte hin zu prüfen, die Ermöglichungsbedingungen für Missstände schaffen. Die zeithistorischen Studien unterstreichen einerseits die große Bedeutung einer klaren und hohen Verantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und der Leitungspersonen für ihre Handlungen und Unterlassungen bzw. für das Wohlergehen von Personen mit Unterstützungsbedarf. Also es gibt da auch aus den 70er Jahren Experimentalstudien von Bandura und anderen, die zeigen, wie erstens der dehumanisierte Blick auf die Personen, zweitens aber auch eine Verantwortungsdiffusion, ja, wie die beides zusammen massiv Gewalt und Aggression steigern. Das sind experimentelle Studien, sind sehr spannend, das zu lesen, und diese Phänomene sehen wir auch in den zeithistorischen Studien schlicht und ergreifend. Und die sind aber auch nicht, das sind nach wie vor wirksame Mechanismen. Andererseits braucht es wechselseitige fachliche Reflexion und Kontrolle im Sinne einer unterstützenden Transparenz im Team. Das hat eine essentielle Rolle. Das muss auch systematisch ermöglicht werden, strukturell ermöglicht werden. Eine sehr wichtige Voraussetzung für Gewaltprävention ist zudem, das Thema Gewalt nicht zu tabuisieren, sondern in den Einrichtungen offen darüber zu sprechen und zu reflektieren. Leitungspersonen müssen hier auch einrichtungsinterne Kommunikationskulturen schaffen und darauf hinarbeiten, dieses Ansprechen von pädagogischen Unsicherheiten, von unguten Gefühlen, von diffusen Verdachtsmomenten ermöglichen, in einem vertrauensvollen Klima zugleich. Um aktive Gewaltprävention in Einrichtungen zu betreiben, sind eindeutige und ausreichend kommunizierte Regeln des Umgangs mit Verhaltensweisen notwendig, die dem Wohle der Personen mit Unterstützungsbedarf abträglich sind. Also es braucht klare Regeln, wie man dann damit umgeht. Bedarfsfall ist angemessen zu sanktionieren, sonst haben die Regeln keine Gültigkeit. Präventionsmaßnahmen sind zudem nicht nur auf Ebene des Personals zu beschränken, auch auf Seiten der Bewohnerinnen. Hoppala, irgendwie habe ich da was vergessen, macht nichts. Ich sage es mündlich. Auf Seiten der Bewohnerinnen bzw. Nutzerinnen, Nutzer stationärer Unterstützungsangebote braucht es auch Empowerment, Aufklärung, Informationsvermittlung und Partizipation sowie auch niederschwellige Beschwerdemöglichkeiten. Das sind wesentliche Beiträge zur Prävention von Gewalt und Missständen. Gewaltvorfälle müssen in Institutionen zudem systematisch aufgearbeitet werden und dürfen nicht stillschweigend beseitigt werden, also geräuscharm irgendwo verdecken, sondern man muss sich mit denen aktiv auseinandersetzen, wenn es vorfällt. Nicht zuletzt möchte ich mit großem Nachdruck auf die besondere Bedeutung unabhängiger externer Kontrollorgane verweisen, nämlich solche Kontrollorgane, die sich als Interessensvertretungen von Personen verstehen, die in institutionellen Settings leben. Systeminterne Kontrollorgane, denen wohnt die Tendenz inne, dass sie Strategien entwickeln, um Unangenehmes bzw. Störungen nicht wahrnehmen zu müssen. Die sind ja auch irgendwie lästig. Ja? Das passiert nicht absichtsvoll, sondern das passiert nebenbei. Störungen irritieren ja Alltagsroutinen. Sie machen Ärger. Will man nicht gleich wahrhaben, oft. Das heißt, es braucht Kontrollorgane, deren primäre Aufgabe darin besteht, eventuelle Missstände wahrzunehmen und zu deren Auftrag es auch und zu deren Routine es gehört, gewissermaßen im Bedarfsfall nachdrücklich und effektiv für Störungen zu sorgen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie so lange mir zugehört haben und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Bogen hin zum Schluss ist, glaube ich,